Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr kennt keine Liga, dem HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Zum Glück habe ich das so intus, weißt du, denn wenn du hier irgendwelche Faxen machst. Fabian Wölfling macht Faxen.
Das ist jedes Mal mein kleiner Test, der funktioniert jedes Mal.
Ich musste aber sofort lachen. Also, Chemie kennt keine Liga, eine neue Folge, wieder mit mir aus dem Urlaub zurückgekehrt, dem Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung.
Nie im Urlaub gewesen,
sieht doch so aus, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt.
Tobias Große ist auch da.
Hey, ja,
Tobias.
Die einzige seriöse Person
hier, ja, am Tisch. Absolut, absolut. Tobias hält hier die, muss ja nicht lachen, ein bisschen schmunzelt.
Ein kleines Schmunzeln.
Ja, ein kleines Schmunzeln hatte, konnte sie jetzt nicht verkneifen. Wir sind froh, dass wir wieder zu dritt sind, weil die Folgen zu zweit sind ja immer so ein bisschen...
Ja.
Nein, ihr habt das super gemacht. Ich habe die auf dem Weg hierher heute ins Büro bei Schnee und Eis auf dem Fahrrad, da habe ich die komplette Folge nochmal in doppelter Geschwindigkeit gehört. Das ist immer gut, doppelte Geschwindigkeit bei Podcasten, super.
Da haben wir nicht solche Längen, ne?
Wenn man das doppelt nee, so es war, hat. Es ist, ich bin da immer wieder beeindruckt, mit was für einer Expertise ihr diese was waren es bestimmt doch 30 Minuten oder so.
Das passiert immer so. Aber ja, wenn man es in doppelter Geschwindigkeit hört, dann sind es ja nur noch 20 Minuten.
Deswegen mache ich das, damit da nicht so viel Zeit verloren geht. Aber es ist inhaltlich war es echt schön. Ich freue mich nochmal drüber. Ich weiß gar nicht, was ich ja eigentlich noch mache.
Reicht jetzt.
Könntet Komm, ihr, eigentlich könntet
kannst,
ihr
sag doch mal, was
du
wir heute machen.
Du den grünen Knopf drücken.
Ja, stimmt.
Julius, sag mal, was heute für ein Tag ist und was wir heute so besprechen.
Grünen Knopf rot. Dann ist der nämlich auf Aufnahme, wenn der rot ist. Okay, ja, wir haben im Prinzip ja, fällt ja andauernd alles aus. Insofern haben wir gar nicht so viel zu besprechen, aber dann doch relativ viel zu besprechen. Ich dachte, ich habe mir heute schon Gedanken gemacht, was wollen wir da eigentlich reden. Aber es rumort beim HFC. Intern gibt es wirklich schon größere Spannungen. Ich habe da schon einen schönen Text drüber geschrieben, der schon so ein bisschen zeigt, worum es da geht. Es geht um Sport, nicht Sportchef, wollte ich schon sagen, um Gottes Willen. Geschäftsstellenleiter Marin, der da so ein bisschen angezählt ist, keine Ahnung. Das werden wir dann noch rausfinden. Und was da sonst noch so im Hintergrund los ist, dann haben wir noch nicht über das Erfurt-Spiel gesprochen, das werden wir vielleicht am Anfang machen. Dann NOFV, diese Absagenflut im Winter hat natürlich auch Auswirkungen. Da hat der NOFV schon eine neue Regelung gefunden. Dann Arbeitsgruppe Aufstiegsreform, da gibt es auch Neuerungen. Also wir haben noch genug Sachen und dann natürlich noch ein kleiner Ausblick. Heute ist Montag, der
16.
Februar.
Valentinstag war am Samstag.
Valentinstag war am Samstag, natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Also genau, der 16. Februar ist heute Rosenmontag.
Ah ja, das ist auch noch.
In manchen Gebieten.
Das weißt du wieder.
In manchen Gebieten ja durchaus. Ja, ich würde gerade
sagen.
Ja, genau. Habt ihr alle, schon immer. Pfannkuchen gegessen?
Nee.
Wie heißt es in deiner Heimat?
Berliner,
okay. Okay, gut. Wie auch immer. So, jetzt lassen wir die Sachen jetzt weg. Jetzt gehen wir rein. Also, ich würde trotzdem einfach mal mit dem Erfurt-Spiel anfangen, weil das jetzt schon so lange her ist. Dann können wir es einfach schnell abhaken. Für mich, ich habe es nur so ein bisschen peripher mitbekommen. Fakro und irgendwann trifft er dann.
Ja, also kurz zusammengefasst, es war eine gute bis sehr gute Leistung des HFC gegen ein Top-Team, das zwar etwas dezimiert angereist ist, aber trotzdem noch eine sehr gute erste Elf auf dem Platz hatte. Ich würde sagen, eine mit der besten Saisonleistung, ein absolut verdienter Sieg. Ja, also muss man schon sagen, das war jetzt schon ein mutmachender Auftritt, dass da in der Rückrunde doch noch ein bisschen was Positives passieren kann beim HFC. Also man hatte das deutliche Übergewicht an Chancen. Auch die entsprechenden Spielanteile hätte eigentlich schon zur Pause 2-3-0 führen müssen. Da sind wir wieder beim Thema viel Aufwand, wenig Ertrag. Das haben wir ja schon oft besprochen, dass das ein Problem ist. Erfurt hatte aber auch einen guten Keeper drin, muss man sagen, an dem Tag, der einiges entschärft hat. Ja, letztendlich 1-0 gewonnen. Fakro hast du angesprochen, ein sehr schönes Tor gemacht, eine schöne Flanke von Jan Löhmannsröben. Ich glaube, so das Nebenthema neben Fakro oder man kann auch sagen Hauptthema war so die Personalien. Wir haben ja schon gesagt, dass so ein bisschen Flügelnotstand ist, weil auf dem Transfermarkt nichts mehr passiert ist. Und das hat sich dann noch verschärft, weil Fabrice Hartmann mal wieder fehlte. Diesmal war er gesundheitlich angeschlagen, kam aus einer Erkrankung, war nicht rechtzeitig fit. Julian Damelang war auch noch kränkelig in der Woche, kam nur als Joker rein. Und dann hat Robert Schröder im groben Stil mal umgebaut, hat eine Ochsenkette auf den Platz gestellt in Tradition von Jogi Löw, wie er dann selber auch so ein bisschen scherzhaft gesagt hat, so sein Brasilien-Märchen hat er sich nochmal angeguckt. Also letztendlich standen vier Innenverteidiger auf dem Platz mit Jan Löhmannsröben als Rechtsverteidiger und Pascal Schmiedemann als Linksverteidiger. Ja, hat man sich schon erstmal so gewundert, kann das klappen? Hat dann ganz gut geklappt mit kleinen, Schwächen hier und da, aber insgesamt stand man sehr stabil gegen eine wirklich auch offensiv starke Erfurter Mannschaft, die nur eine wirklich gute Phase hatte. Und muss ich sagen, ein guter Job von Robert Schröder, guter Job von der Mannschaft, ein verdienter Sieg. Man hätte ihn sich aber, ja, wie so in Jena oder Altglienicke dann halt auch fast weggeworfen, weil man halt einfach die Chancen zu wenig genutzt hat. Und dann am Ende hatte Erfurt noch eine große, da hätte es auch wieder 1-1 ausgehen können und man hätte sich wieder dumm angeguckt. Also,
wenn der HFC mal wieder so ein Traumtor bekommen hätte oder irgendwie eben so ein
Ding, naja, das war, in reingeht. Dem Fall wäre es ein schnöder Kopfball gewesen, okay, der dann neben dem Tor gelandet ist. Aber letztendlich war es ein verdienter Sieg, eine schöne Kulisse. Halloran hat vorher noch den Sponsoringvertrag verlängert um gleich 3 Jahre. Das war also ein rundum gelungener Tag aus HFC-Sicht, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, und du hast ja schon angesprochen, also ihr habt es ja beim letzten Mal auch schon sehr schön hergeleitet, dass manche Spieler auf anderen Positionen spielen werden müssen, aufgrund auch der Personallage, als sie es vielleicht gewohnt waren. Jetzt haben wir kurz jetzt vorher auch besprochen beim Test gegen Einburg, der jetzt quasi für das Luckenwalde-Spiel so ein bisschen eingesprungen oder gemacht wurde. Gab es irgendwie Fragezeichen bei Malik Fakro?
Ja,
Tobias, genau. Du warst da. Du hast dir das angetan, 18 Uhr am Freitag.
Im Schneeregen bei 0 Grad in Eilenburg auf dem Kunstrasen, wo keinerlei Schutz drumherum ist, wo es einfach nur zieht. Ja, war super.
Hat was Spaß für Liebhaber, gemacht. Oder?
Das war wirklich was für Liebhaber. Genau, und es gab aber so 2 kleine Schrecksekunden quasi aus HFC-Sicht. Einmal in der ersten Halbzeit hat sich Malik Fakro verletzt, ist schon, war so ein bisschen mit Ansage, ist schon vorher 2-mal weggerutscht auf dem Platz, der dann so ein bisschen seifig war. Und beim 3. Mal hat er sich dann doch sehr intensiv an den Oberschenkel-Adduktorenbereich gefasst und musste dann auch direkt raus. Und in der 2. Halbzeit hat Fatlum Elesi erwischt. Der hat in einem Zweikampf einen Schlag aufs Schienbein bekommen, einen ziemlich heftigen Schlag. Ist dann noch humpelnd, war ein ganz nettes Bild, humpelnd zur Ecke. Hat die Ecke noch reingebracht und danach hat er sich dann gleich neben das Feld gesetzt und ist dann raus. Diagnosen gibt es jetzt noch nicht. Also wir nehmen ja heute an einem Montag auf. Der HFC will gegen Nachmittag bekannt geben, was ist, wenn es was Schlimmeres sein sollte. Von daher, wenn ihr es hört, wisst ihr es schon. Außer ihr wisst noch nichts, dann ist es aber auch nichts Schlimmeres. Von daher müssen wir mal abwarten. Wäre natürlich bitter, wenn Malik Fakro ausfallen sollte. Vor allem bei Malik Fakro wäre es bitter, wenn er ausfallen sollte. Ist ja echt in richtig guter Form. Das letzte Woche schon unter Beweis gestellt gegen Erfurt. Ja, und auch eine Vorbereitung schon. Das wäre... Absolut. Würde irgendwie so ein bisschen zu der ganzen HFC-Saison wahrscheinlich passen.
Ist das Spiel ausgegangen? 2-2?
2-2, genau.
Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann?
Nicht wirklich. Also der HFC hat auch mit veränderter Elf gespielt. Pascal Schmiedemann ist ja aus dem Erfurt-Spiel ein bisschen angeschlagen gegangen, wo er Linksverteidiger gespielt hat. Deswegen war er jetzt auch gar nicht mit dabei. Der eine oder andere noch ein bisschen geschont oder nur eine Halbzeit gespielt. Ja, also HFC sah bei schnellen Gegenstößen und tiefen Bällen, weil er sehr hoch verteidigt hat, ein bisschen ungünstig aus in der ersten Halbzeit. Vor allem Felix Langhammer, der nach seiner OP an der Hand jetzt erst seit anderthalb Wochen wieder im Training ist oder knapp 2 Wochen jetzt im Training. Der sah da nicht so gut aus, aber er muss halt auch erstmal wahrscheinlich wieder einen Rhythmus finden. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ob man da so große Erkenntnisse draus ziehen kann.
Und solche Tests macht man dann im Endeffekt einfach, um ein bisschen
im Spielrhythmus zu bleiben.
Okay. Wir haben ja schon gesagt, Grund war auch die Absage in Luckenwalde. HFC hätte in Luckenwalde gespielt, dort der Platz einfach nicht bespielbar durch Schnee und Regen und
alle Rasenheizung. Viel zu teuer auch für den FSV Luckenwalde eine Rasenheizung anzuschmeißen, selbst wenn sie eine hätten.
Hat er schon gesagt, beim letzten Mal 12.000 Euro. So beim HFC kostet das, also insofern wirklich eine Stange Geld, die man auch erstmal wieder reinbekommen muss, wie ihr es ja auch beim letzten Mal schon gesagt hattet. Genau, aber da war der HFC ja einfach nicht alleine. Es fand nur ein Spiel statt am Wochenende.
Ja, Chemnitz hat Lok 13-0
richtig schön weggebügelt. Ja.
Aber wir rufen jetzt nicht schon wieder den Aufstiegskampf
auf. Ich wollte gerade fragen, wie sieht es denn jetzt aus? 11 Punkte, ja? Gleich viele Spiele, 11 Punkte Rückstand. Da könnte doch noch was gehen. Nein, um Gottes Willen. So weit sind wir noch nicht. Wer weiß, was noch kommt. Aber ja, also das zeigt ja zumindest auf jeden Fall, dass quasi der HFC da nicht nur allein betroffen war und quasi reihenweise Spiele ausfallen. Jetzt schon der dritte Spieltag.
Also einmal komplett, einmal HFC das 1, nee, FCM 2, da die in der Zweitliga-Arena ja spielen.
Genau, da kann man ja spielen. Genau, und der NOFV hat natürlich jetzt, oder da gab es auch deutliche Kritik, warum fängt man eigentlich so früh an, weil es ja bekannt ist, dass das passieren kann und auch immer wieder sehr intensiv passiert. Sobald die Witterung ein bisschen schlechter wird, werden die Spiele abgesagt. Ja, was gibt es da jetzt für eine Reaktion drauf?
Also der NOFV hat mit den Vereinsvertretern gesprochen, hat sich da ja bereit gezeigt zur Änderung. Es wurden verschiedene Modelle diskutiert. Ging es auch darum, ja, fängt man im Sommer vielleicht noch eine Spur früher an? Also man ist ja schon so die früheste Liga Ende Juli, schon vor Bundesliga und so weiter. Macht man am Saisonende etwas länger, also nochmal nach dem ja, Tag der Amateure, diesem Landespokalfinale. Ist dann aber schwierig, weil da relativ schnell eben diese Relegation kommt, solange es sie noch gibt. Wäre dann vielleicht nochmal ein Zukunftsthema. Letztendlich hat man sich darauf geeinigt, man fängt 2 Wochen später an und macht deshalb zwei englische Wochen mehr. Ist ja für die Vereine immer nicht so attraktiv, englische Woche in der Regionalliga, aber letztendlich diese ganzen Spiele, die jetzt ausfallen, werden auch als englische Wochen nachgeholt werden müssen zu großen Teilen. Also ist dann einfach nur ungeplant. Allerdings muss man sagen, zwei Wochen später, jetzt rechnen wir es zusammen, das am letzten Wochenende wäre jetzt ja der dritte Spieltag gewesen, also es schützt jetzt auch noch nicht komplett vor Absagen, aber hilft hoffentlich dann zumindest ein bisschen, dass sich das dann nicht alles so anstaut und dann irgendwie im April manche Mannschaften dann irgendwie mit Halbprofis wie in Zehlendorf oder ja, Eilenburg dann irgendwie auf einmal fünf englische Wochen hintereinander haben. Das kann dann auch nicht im Sinne des sportlichen Wettkampfs sein.
Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, gerade beim HFC, so eine englische Woche ist eigentlich gar nicht so, also wenn sie zu Hause spielen, ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil so an dem Dienstag oder Mittwochabend, 19 Uhr,
das... Da sind wir jetzt ja wieder im Punkt, der HFC ist kein Halbprofitum, sondern Vollprofitum. Ja. Im Zweifel ist es natürlich schon ein Vorteil. Also was die Kaderbreite angeht, wenn jetzt nicht gerade eben so ein bisschen die Seuche da ist, ist man natürlich breiter aufgestellt, als das jetzt Eilenburg kann dementsprechend auch so eine Woche besser durchtakten als eben Spieler, die dann vielleicht noch halbtags arbeiten oder so weiter. Also ist jetzt kein Nachteil für den HFC, aber grundsätzlich will man das ja auch nicht so haben, irgendwie diese komischen Wochenenden, wo dann immer mittwochs kommt, jetzt fällt dieses Spiel aus und das und dann ist ja irgendwie dann lieber die Klarheit zu haben, wir machen längere Winterpause, auch wenn man sich dann überlegen muss, wie füllt man die dann? Es fühlte sich schon sehr lange an, fand ich, aber gut. Werden wir uns schon was einfallen lassen.
Und das gilt dann schon ab nächster Saison, oder?
Das gilt ab sofort, würde man jetzt
sagen. Das gilt ab sofort, genau.
Mauerfall-Tradition.
Nach meiner Kenntnis ab sofort.
Nee, ab nächster Saison wird das so gemacht, ja.
Okay, mal gucken. Ich wette, nächstes Jahr, der Winter wird dann total mild und wir werden
die englischen Wochen dann auch relativ früh, logischerweise. Also sprich in der Hinrunde schon, wo es noch warm ist und dann in der Rückrunde relativ spät, wenn es dann wieder warm ist, damit die dann nicht auch noch in Gefahr stehen. Also so ein bisschen mitgedacht hat man da schon.
Crazy, crazy, crazy. Hat sich das eigentlich verändert? Früher hätte man doch einfach immer gespielt, oder?
Ja, das wird immer so beschönigt. Ne? Also früher haben wir einen roten Ball hingeschmissen und dann die Linie gezogen. So war es aber auch nicht. Also kann man ruhig mal, es ist immer so, man
ja, aber so ja Spiele auf Schnee gibt es ja heute eigentlich überhaupt nicht mehr, oder? Spielt noch jemand auf Schnee? Also ich meine, das gab es ja, also in meiner Erinnerung gab es das
ja,
doch, oder?
Das hat ja auch nichts mit irgendwie einem normalen, fairen Wettkampf dann zu tun. Also.
Naja, wenn ich manchmal so Regionalliga-Partien sehe, dann tut's das auch nicht, macht es auch nicht schlechter, wenn da Schnee
ist. Ja, das, also klar, du kannst ja jetzt, also das ist dann, optisch ist das Gleiche auch teilweise, ne? Aber so, mit einem fairen Wettkampf hat das ja trotzdem nichts zu tun.
Ja, okay, gut. Also, ja, okay. Früher hat man das irgendwie, also hat man das einfach anders dann noch gesehen oder war das?
Früher war alles besser.
Nein, das will ich damit nicht sagen.
Die Gottes sind alle verweichlicht. Sag doch, was du sagen willst.
Aber es macht ja Probleme anscheinend. Also musst jetzt halt irgendwie ganz viele Spiele
dann auf Lukas einmal machen. 1856 noch selber Fußball gespielt.
Dann. Genau. Da sind wir bei jedem Wetter rausgegangen.
Auch auf Kohle. Als der Fußball noch wirklich aus Leder war.
Sag nicht, bei welchem Verein ich mal gespielt habe. Ja. Das sage ich jetzt nicht. Aber auch nur ganz kurz und nicht besonders erfolgreich. So, genau. Dann noch eine andere Sache, bevor wir zu dem, ich mache noch einen kleinen Teaser zum Rumoren innerhalb des HFC kommen, zu den Spannungen im Verein. Noch ein Dauerthema, aber wo es jetzt Entwicklung gibt. Arbeitsgruppe Aufstiegsreform. Also echt ja auch ein wichtiges Thema, wo ja quasi jetzt mindestens halb Fußball Deutschland sich einmal positioniert hat. Da gibt es jetzt Bewegung. Da wurde diese Aufstiegsreform angestrebt mit einer Arbeitsgruppe und die haben jetzt tatsächlich ein Modell gefunden.
Genau, also was sowieso eine unendliche Geschichte anmutete, könnte jetzt vielleicht wirklich irgendwann mal ad acta gelegt werden. Also die Arbeitsgruppe hat sich jetzt soweit geeinigt, soweit gefunden auf ein Modell, was dann in Zukunft Anwendung finden soll, mit 4 Staffeln statt wie bisher 5 und dann nur noch 80 statt wie bisher 90 Regionalligisten. Die Qualifikation soll, wenn das dann durchgeht, also der Vorschlag, der geht dann in die entscheidenden Entscheidungsgremien beim Deutschen Fußballbund, ist allerdings nicht bindend. Also da könnten dann die Regional- und Landesverbände könnten da noch einen Keil reintreiben und vor allem der Westen und Südwesten gilt ja als Gegner dieser Veränderung. Das große Ziel ist ja, dass Meister aufsteigen sollen, müssen, am Ende dürfen, weil bisher bleibt ja immer einer auf der Strecke, wie man, ja, ist glaube ich hinlänglich bekannt. Genau, und die Arbeitsgruppe hat jetzt ein Modell gefunden, wie gerade schon gesagt, 4 Staffeln statt 5, 80 statt 90 Regionalligisten. Auch mit einer dynamischen Zuordnung. Das heißt, die KI soll entscheiden, was sind die geringsten Fahrtwege für die Vereine. Also die Bundesländergrenzen gibt es dann quasi in den Ligen nicht mehr. Aber es bleibt ja trotzdem eine gewisse Regionalität bestehen, die Derbys bleiben bestehen. Also um es wie ein Beispiel zu nennen, also so wie Jena und Erfurt werden immer in einer Liga spielen, wenn sie dann in der Regionalliga sind, aber es könnten halt mal im Süden und mal im Osten spielen.
Das ist ja crazy.
Ja, ist crazy, ist aber, glaube ich, die wahrscheinlich beste Lösung, die man da finden kann für diesen ganzen Drasch. Ja, und jetzt kommt
die halt spielen dann ein Jahr in der Bayernliga oder was auch immer. Nee, die wird es
ja nicht mehr geben. Ja nicht mehr gehen. Das soll nach den vier Himmelsrichtungen dann zugeordnet sein.
Okay, die machen dann einmal in der Südliga und einmal in der.
Möglicherweise, je nachdem, was für Mannschaften dann drin sind, genau. Wo halt die Fahrtwege am größten bzw. am geringsten sind. Aber so Derbys, die guten alten Derbys, die bleiben auf jeden Fall bestehen.
Und wie fliegen jetzt die 10 Teams raus? Was hat man da?
Da wird es dann nächstes Jahr eine Qualifikationssaison geben, wo dann halt eine gewisse Anzahl an Mannschaften absteigt. Und wenn das so kommt, wie es kommen soll in Zukunft, steigen auch bis zu 4 Teams aus den 4 Staffeln dann jeweils ab, damit die Fünftligameister, also was jetzt hier bei uns die Oberliga ist, damit die halt auch wirklich, um beim Thema Meister müssen aufsteigen zu bleiben, damit die halt auch wirklich aufsteigen dürfen.
Allerdings, vielleicht noch ganz, die Staffeln sind ja dann auch jeweils größer. Also es sind ja dann 20 Teams in jeder Staffel.
Okay, ich dachte, das kann man sich jetzt selbst ausrechnen bei
80 Mannschaften durch 4. Vielleicht nochmal verdeutlichen, aber...
Das war schon nochmal ein guter Hinweis.
Es sind ja jetzt gerade hat die Regionalliga Nordost ja nur 18. Also es ist.
Und wie soll man denn dann die ganzen Spiele hinkriegen, wenn dann im Winter noch kalt ist?
Englische Wochen.
Ja, es wird ja auch
englische Wochen, dann machen wir nur noch englische Wochen.
Es soll ja dann auch Zulassungskriterien geben, einheitliche Zulassungskriterien, um die Infrastruktur...
Rasenheizung.
Na, das wird nicht
passieren. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft, aber um die... Stand jetzt unterschiedlichen infrastrukturellen Voraussetzungen, die es so in jeder Liga gibt, zu vereinheitlichen, soll es dann halt einheitliche Zulassungskriterien geben. Die Vereine sollen auch dazu, ich sage jetzt einfach mal, verpflichtet werden, Geld zu investieren, nicht nur in die Mannschaft, sondern auch ins Drumherum, weil man hat ja jetzt vor allem im Westen, also ausgerechnet im Westen, wo mit Peter Freimuth, den kann man glaube ich mal nennen, den Namen, der Fußball vom Fußballverband Niederrhein, der Präsident, das war so der größte Gegner dieses ganzen Konzepts, dieses neuen Konzepts. Weil ausgerechnet im Westen gab es ja in der jüngeren Vergangenheit mehrfach irgendwie Insolvenzen, wo Mannschaften zwar irgendwie teure Spieler hatten, aber dann nichts mehr anderes.
Nicht so richtig geschafft haben, über die Zeit zu bringen. Ja.
Dem will man damit entgegenwirken.
Okay. Zweite Mannschaften, ist das irgendwie ein Thema, dass die rausgeschmissen werden? Das wäre also die ungeliebten zweiten Mannschaften. Ist aber
das kann ich dir leider nicht sagen.
Das kriegt man, glaube ich, nicht durch gegen die Bundesliga-Vertreter. Man muss ja letztendlich noch Mehrheiten schaffen auf so einem Bundestag. Ja. Das muss der ja abnicken. Das heißt, man muss ja möglichst konsensfähig sein und das wird man nicht.
Weil es ja jetzt auch von, glaube ich, Klopp angeschoben,
Es wird eine U21-Liga gegen, aber da sagen schon viele, ja, wir wollen aber ja gerade, dass unsere Talente dann halt auch mal gegen die Jan Löhmanns-Röbens dieser
Welt. Wer will das nicht?
Umgetackelt werden, damit sie mal ein bisschen Härte mitkriegen, bevor sie uns dann Millionen
einbringen. Ich dachte nämlich, dass das vielleicht schon so ein bisschen der Weg hin wäre, die zweiten Mannschaften dann da rauszunehmen.
Könnte natürlich sein, aber also die Rückmeldung auf die U21-Liga war jetzt nicht so euphorisch.
Ja, das stimmt.
Von dem, was ich mitbekommen habe. Ja, das Spannende wird jetzt sein, also ich glaube, die Zeitschiene, also der MDR hat das jetzt alles berichtet, mal klar, Creds rausgeben, wo sie verdient sind. Die waren da ja auch sehr nah dran die ganze Zeit. Ich glaube, im März, oder?
Genau, spätestens im März soll das in die Entscheidungsgremien gehen.
Ja. Und dann wird es jetzt, denke ich, nochmal darauf ankommen, dass eben nochmal ein bisschen, wie würde man sagen, PR gemacht wird im Sinne der Sache. Der Druck hochgehalten wird eben gerade auf diese Verbandschefs. Wir haben gerade einen Namen gehört, die da so Bremser sind und da sich ganz bequem fühlen. Und gutes Zeichen, gerade aktuell, als wir hochgelaufen sind zum Podcast-Studio, kam noch die Meldung, Eintracht Braunschweig und Rot-Weiß Essen sind jetzt auch neu mit dabei. Also die Vereinsgruppe ist nochmal gewachsen um 2 prominente Clubs, das ist auch immer so ein gutes Zeichen, dass da noch Bewegung drin ist. Und ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass man damit diesen gordischen Knoten vielleicht jetzt mal durchschlagen kann.
Ich wollte gerade fragen, wie hoch ihr so die Chance einschätzt, dass das jetzt was werden könnte.
Ich habe es ja gestern mal schnell wegkommentiert. Ich halte das für ein sehr kluges Modell, das so manche Bedenken adressiert, die es gab von den Vereinen, aber letztendlich ist da auch ein bisschen der DFB dann gefordert, auf seine, ich sag mal immer so ein bisschen despektierlich, Landesfürsten einzuwirken und auch die Vereine natürlich, dass die dann sagen, Moment, wir wollen das auch selber und jetzt setzt das mal in unserem Sinne um. Also da werden die Fans sehen, die Vereinsvertreter gefordert sein, da weiter dran zu bleiben, aber ich denke, dieses Modell ist wirklich tragfähig und wenn es damit nicht klappt, dann weiß ich es halt wirklich auch nicht. Dann muss vielleicht wirklich geklagt werden.
Dann klappt es. Auf dem Weg gar nicht mehr.
Dann muss, glaube ich, wirklich geklappt
werden. Naja, ich glaube, es kann dann schon nochmal zu Schmerzen kommen, wenn dann gerade unsere geliebten DDR-Oberliga-Vereine da irgendwie dann auseinanderdividiert werden, getrennt werden und dann auf einmal Jena im Süden gegen Illertissen spielt oder keine Ahnung was.
Das Schöne ist ja, der HFC steigt nächste Saison direkt auf und dann bleiben wir auf ewige Zeiten im Profifußball und dann können sich das die anderen Regionalliga-Podcasts dieser Welt... Nein!
Und dann gibt es Duelle gegen den SC.
Ja, klar. Es wird kein Modell geben, wo jetzt jetzt niemand irgendwie so ein bisschen was verliert, in Anführungszeichen.
Ja, das war vorher klar,
glaube ich. Aber Meister müssen aufsteigen, steht, glaube ich, über allem. Und das sollte dann hoffentlich auch passieren.
Absolut. Und die Mission Aufstieg HFC jedes Jahr macht sich der Verein gerade wieder selber ein wenig schwer, weil es nämlich intern, das habe ich jetzt ja schon mehrfach angekündigt, gewisse Spannung gibt. So, wer von euch beiden möchte da jetzt, Tobi, du hast doch darüber geschrieben, groß und breit, ja, was
kann,
es da geht.
Kann von mir aus gerne anfangen. Also am Donnerstag ploppte zuerst in den sozialen Medien, in diversen HFC-Fangruppen, die Nachricht auf, dass Robert Marin vor dem Ausstehen soll beim HFC. Also nochmal zur Erinnerung, Robert Marin ist ja erst im vergangenen Mai eingestellt worden, als um die ganze Position abzukürzen, als Finanzchef quasi, also verantwortet da mehrere Bereiche. Offiziell heißt es kaufmännischer Leiter. Soll den Verein quasi abseits des Sportlichen auf die nächste Stufe heben, kann man glaube ich sagen. War vorher 8 Jahre bis Mitte 2024, war es glaube ich 8 Jahre Vorstandsvorsitzender bei Hansa Rostock. Hat da sehr, sehr viel richtig gemacht, die Mitgliederzahl exorbitant erhöht, den Verein konsolidiert. Genau, den hat man dann zum HFC bekommen mit der Vita, mit der Erfahrung, mit der Expertise. Der Jubel war groß damals, um dann quasi so ein Äquivalent zur sportlichen Leitung zu geben. Und jetzt soll er aber vor dem Ausstehen. Der Verein äußert sich nicht wirklich dazu. Also das Einzige, was geantwortet wurde, war, es gibt weiterhin ein bestehendes Arbeitsverhältnis mit Robert Marin. Dementi klingt natürlich komplett anders.
Das ist so das Minimalste,
also was man so rausfinden konnte über diverse Quellen, soll daran scheitern, dass der Verwaltungsrat dem Ansinnen der Vereinsspitze, also dem Präsidium rund um Jürgen Fox, dem Präsidenten Jürgen Fox, eine Absage erteilt hat, sich von Robert Marin zu trennen. Deswegen wabert das jetzt alles so ein bisschen umher, weiß man jetzt nicht so wirklich, wie es genau weitergehen soll, ob sich am Ende die eine Seite durchsetzt oder die andere Seite. Robert Marin soll jetzt nicht der einfachste Typ sein in der Zusammenarbeit, soll sehr, sehr fordernd sein, sehr klar, auch sehr klar Missstände ansprechend. Das kommt offenbar nicht überall gut an. Man hört aus der Geschäftsstelle, also von den Leuten, die direkt mit ihm zusammenarbeiten, dass sie durchaus gerne mit ihm zusammenarbeiten, weil er halt sehr klar ist und sehr fordernd und sehr strukturiert und gewisse Dinge auch wirklich anpackt. Dann hört man allerdings von der anderen Seite auch wieder, ja, bisher ist noch nicht so viel umgesetzt worden. Wo man dann natürlich fragen muss, ist jetzt von Mai bis Februar 9 Monate, 8 Monate im Amt. Welche tiefgreifenden Veränderungen hat man sich dann so in relativ kurzer Zeit erhofft? Ja, das ist der Sachstand.
Also was ist denn so die Grundlage dafür? Also was ist so der Auslöser, warum Präsidium und sportliche Leitung vielleicht auch da nicht mehr so zufrieden sind? Also gibt es da irgendwie einen konkreten Anlass?
Also, Entschuldigung.
Ja, sprich ruhig.
Vielleicht kurz da reinzugreifen, sportliche Leitung hat da ja erstmal gar nichts zu melden.
Ja, ich weiß es nicht.
Daniel Mayer kann da vielleicht, wenn er gefragt wird, was sagen, aber das ist letztendlich natürlich ein Vorstandsthema. Also Daniel Mayer und Robert Marin sind ja auf einer Ebene. Was schon länger bekannt war, oder was heißt bekannt, was man so gehört hat, dass, sportlicher Leiter und kaufmännischer Leiter nicht die besten Freunde sind, gelinde gesagt, oder sich wirklich nicht besonders schätzen. Also sprich Daniel Mayer und Robert Marin, dass es da wohl knirscht. Das war jetzt aber schon länger bekannt und scheint nicht der Auslöser zu sein. Man kann nur spekulieren, solange sich jetzt niemand aus der Deckung wagt und was öffentlich sagt, was man aus Rostock immer gehört hat. Robert Marin ist schon auch ein Alpha-Typ, der schon klare Ideen und klare Meinungen hat. Das kann man jetzt ja wertfrei sehen, gut oder schlecht. Ist erstmal so und dann kracht das vielleicht auch mal schnell mit einem Vereinspräsidenten Jürgen Fox. Das ist jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen Spekulation, aber solange halt beim HFC niemand zuckt und was anderes sagt, können wir ja nur spekulieren oder uns ja Vermutungen zurechtlegen. Ich denke, ja, da könnte so eine Spur hinführen, weil jetzt faktisch ihm vorzuwerfen, sehe ich jetzt auch nicht so. Also er hat jetzt, glaube ich, nicht die Geschäftsstelle in Brand gesteckt oder irgendwie das Tafelsilber geklaut oder sonst sowas, hat man jetzt nie bisher irgendwie gehört. Deswegen kam das jetzt auch irgendwie ein bisschen sehr plötzlich, außer eben, dass man das gehört hat, ja, zwischen ihm und Daniel Mayer soll es halt nicht so wirklich funken, aber das scheint jetzt auch nicht der Auslöser zu sein in dem Fall. Es ist spekulativ, wir versuchen noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen, jeden Tag, und bisher ist es aber, ja, noch etwas schwierig, überhalt so, man raunen und hören sagen, tiefer an die Gründe ranzukommen, aber letztendlich, denke ich, wird da bald was passieren müssen, weil irgendwie ist das ja kein haltbarer Zustand, wenn der Vorstand einen führenden Mitarbeiter loswerden will und der jetzt da quasi arbeitet, irgendwie so unter der, ja.
Ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, ja. Ich meine, jeder kann sich auch nochmal vielleicht, wir haben ihn ja gleich am Anfang im Podcast gehabt.
Ja, Cross-Marketing.
Absolut, die Folge kann sich ja jeder nochmal anhören. Ich glaube, da wird schon klar, dass er ein Typ ist, der weiß, was er will, der auch ein bisschen diese nordische Kühle mitbringt, die jetzt, also er ist jetzt nicht so ein emotionaler Typ, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Sache, die ihm da auf die Füße fällt, dass er da vielleicht nicht so emotional andocken kann, obwohl ich jetzt die anderen auch alle nicht so als mega emotional erlebe, aber gut, ja, mal gucken. Und die Sache ist ja so ein bisschen, wenn sich das jetzt da zuspitzt und in der Tat das dann so ist, dass der Verwaltungsrat sagt, nee, wir sehen überhaupt keinen Anlass, den jetzt zu entlassen, kostet ja auch Geld.
Das wäre müsstest wieder da jemand sehr Neues teuer.
Ja. Besorgen.
Wir denken an Thomas Sobotzik.
Genau, dauert wieder ewig, ehe du jemanden Neues hast. Der andere kostet auch noch Geld und bringt den und dann stagniert es halt da wieder in dieser Entwicklung der Geschäftsstelle, die ja auch so ein bisschen sein Ding ist und wo er auch wirklich Ideen, glaube ich, mitgebracht hat. Ja, und wenn das jetzt natürlich nicht funktioniert, dann hat der Verein intern wieder ein Problem, was sich dann vielleicht auch in der Weiterentwicklung und Richtung, wir wollen aufsteigen, kommende Saison, alles keine guten Vorzeichen wären.
Ja, es ist schon bemerkenswert, sage ich mal, dass der Verwaltungsrat sich da offenbar erstmal gegen den Vorstand gestellt hat. Das ist ja schon mal ein Zeichen, dass es jetzt, glaube ich, so häufig jetzt in letzter Zeit nicht gegeben hat und zeigt ja schon auch, dass es jetzt eine sehr kontrovers gesehene Personalie ist, in der jetzt schon auch so ein bisschen, man könnte es jetzt so nennen, eine Zerreißprobe hängt, wie das auch immer ausgeht, wer sich da jetzt durchsetzt. Ja, auf jeden Fall spannend wird die Mitgliederversammlung, die Ende März anberaumt wird. Ich glaube, da wird in diesem Fall tatsächlich mal hitzig diskutiert werden und bis dahin sind wir wahrscheinlich auch schlauer, wahrscheinlich schon vorher, weil ich da eben denke, das kann jetzt so nicht ewig weitergehen. Ich sehe jetzt aber auch tatsächlich kein wirkliches Auflösungspotenzial. Außer, ja, der Vorstand setzt sich durch. Wenn er sich nicht durchsetzt, ist der Vorstand halt irgendwie mit seinen Ideen extrem beschädigt. Also es ist eine, ja, schon explosive Situation.
Absolut. Alles das, was auch was der Verein nicht gebrauchen kann. Aber wir werden mal gucken, oder ihr werdet mal gucken, was ihr da noch an Licht ins Dunkel bringen könnt, denke ich mal. Okay, dann machen wir noch einen kleinen Ausblick. Greifswald, findet das statt oder nicht?
Also die letzte Aussage war, wir wollen auf jeden Fall, weil der HFC hat jetzt auch keine Lust, jetzt noch länger rumzusitzen.
Vielleicht noch ein Testspiel in Eienburg.
Jetzt hat es natürlich.
Ja, doch was für dich.
Jetzt hat es natürlich wieder geschneit ordentlich heute und soll auch relativ kalt werden. Jetzt ist dann wieder ein Ende freie Zunge sortiert. Im Endeffekt eine Kalkulationsfrage, denke ich. Inwieweit muss man die Rasenheizung anschmeißen, um es spielbar zu kriegen? Ich würde jetzt mal davon ausgehen, man versucht schon zu spielen. Und gegen Greifswald kommen dann vielleicht auch tatsächlich noch ein paar Zuschauer. Und ja, also ich hoffe es zumindest.
Wieder Liga-Fußball sehen.
Ja.
Okay, und danach dann das Spiel gegen Chemie, aber das hebt man uns dann auf, oder? Da sind wir doch vorher nochmal.
Nee, da sind wir vorher nicht.
Das ist direkt die Woche danach.
Stimmt,
ja, wenn man richtig rechnen kann.
Dann ähnlich, um die Überleitung zu schaffen, ähnlich brisant wie die aktuelle Situation beim Halleschen FC. man erinnert sich ja an das Hinspiel.
Ja.
Eine dunkle Stunde in der Geschichte des HFC. Wo es noch heftige Ausschreitungen gab, wo Fans auf das Spielfeld gelaufen sind, wo es zu Auseinandersetzungen mit Chemiespielern kam, wo es eine heftige Strafe, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war am Ende. Hast du es noch im Kopf?
Müsste jetzt schnell googeln.
Ist, glaube ich, auch unerheblich. Es ist auf jeden Fall sehr viel Geld, was man anderweitig hätte einsetzen können.
Über 30.000, meine ich.
Wobei man jetzt natürlich nicht den HFC-Fans nur den Schwarzen Peter zuschieben möchte. Es hat ja mit Provokationen von Chemie Leipzig-Fans angefangen, die da Böller und Raketen und so einen ganzen Blödsinn Richtung Familienblock auch geworfen haben. Also wo jetzt wirklich keine HFC-Ultras oder was weiß ich was sitzen, sondern einfach Väter und Mütter und Kinder. Was auch völlig asozial ist. Von daher, ja, bin mal gespannt, was dann in Leipzig passieren könnte, wird.
Wie viele Tickets überhaupt für den HFC dann dort verfügbar sein werden?
Das ist, glaube ich, das ganz normale
Gästekontingent. Ach so, okay, ja, das ist schon entschieden, das kann man sagen. Also HFC-Fans werden da sein. Es wird auf jeden Fall ein Hochsicherheitsspiel werden mit ganz viel Wasserwerfern und Polizei und Hubschraubern im Einsatz. Da können wir schon auch drauf wetten.
Das ist ja da in Leutsch auch noch ein bisschen spezieller. Also beim HFC hast du halt so Hauptstraßen drumherum im Zleunerstadion
in Leutsch.
Das ist alles so ein bisschen anders. Du hast ja da eine S-Bahn-Haltestelle und da so eine kleine, auch so einen kleinen Tunnel, der wie so ein Nadelöhr ist. Wer sich ganz doll belesen möchte, der wurde auch mal zugemauert von Lok Leipzig-Fans, glaube ich. Ja, also da könnte es, ist auf jeden Fall auch eine explosive Angelegenheit. Da
mit der Vorgeschichte
Aber der HFC spielt ja immer noch unter Bewährung, muss man vielleicht auch ergänzen. Also wenn es da aufgrund von HFC-Fanaktionen zu einem Abbruch oder sonstigen käme, dann gäbe es ja eine Blocksperre. Diese Bewährung läuft ja noch eine Weile. Also vielleicht hilft das ja zumindest aus HFC-Sicht, dass es ruhig bleibt.
Wir werden sehen. Ich habe damit unter das Gefühl, dass bei einigen ganz, ganz wenigen selbst das nicht zwingend zu Verhaltensänderungen führt.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also
keine steile These, glaube ich.
Wenn die sich Gedanken machen würden, was auf den Verein zukommt, wenn ich XY mache, dann würden sie manche Dinge einfach lassen.
Ja. Okay, dann schauen wir mal. Dann sind wir nach dem Chemiespiel, wenn denn alle Spiele so stattfinden, wie sie jetzt anberaumt sind, mit dem nächsten Podcast dran. Und dann vielleicht auch ein bisschen in allen angesprochenen Dingen schlauer.
Davon gehen wir
das
mal
ist das
aus.
Ziel.
Wir werden wieder was zu besprechen haben.
Genau, und deswegen, ihr beide habt das so schön gemacht. Ihr könnt jetzt mal alles nur sagen, wo man uns kommentieren soll. Wir haben auch mal die Volontärin Hanna hat auch mal alle Kommentare rausgesucht. Die wollten wir eigentlich mal vorlesen.
Ich meine, alle so positiv, das hat zu sehr nach Eigenlob
gestimmt. Ach so, okay, aber ist euch eigentlich mal aufgefallen, seid ihr so aggressiv um Kommentare, werden es weniger Kommentare?
Mensch. Ist egal.
Dann dürft ihr uns gerne E-Mail schicken an
sport.redaktion@mz.de. Sport.redaktion@mz.de. Du hast es besser gesagt. Ja.
Wir lassen das so. Kommentiert, drin. Teilt, liked.
Du sollst es doch lassen, haben wir doch gerade fest.
Heizung Müller, schick uns mal ein Angebot rüber, Sponsoringvertrag.
Ihr kennt keine Liga bei Heizung Müller.
Oder vielleicht verloren. Darren Ehlert, du hörst doch bestimmt zu, komm.
Der ist ja schon sehr engagiert beim HFC.
Ja, so ein kleiner Podcast.
Wir sind, wir
sind nicht teuer.
Wir nehmen auch nur pro Folge irgendwie eine Packung Hallorenkugeln.
Die stellen wir dann hier mal so in die
Mitte. Fabian schnell wegatmen, aber das ist okay.
Direkt weggeatmet. So. Okay, dann vielen Dank. Fabian will Mittagessen und wenn überhaupt noch. Das geht doch jetzt gar nicht mehr, oder?
Ja, ich muss schon wieder weiterarbeiten. Wir haben zu lange analysiert.
Okay, da war jetzt nicht ich dran schuld. Ich habe nur gefragt. Dann danke euch beiden und bis in 2 Wochen. Jawohl. Und dann sehen wir weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.